Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Unser Thema in dieser Reihe: Finanzen. Kommunen am Tropf von Bund und Ländern. Wir wollen eine ganze Reihe Fragen aufwerfen und natürlich Antworten suchen. Zum Beispiel auf die Frage, warum Fördertöpfe für Ungerechtigkeiten sorgen, warum sich arme Kommunen Fördergelder schlicht nicht leisten können, was der Bürokratieirrsinn mit den Finanzen der Kommunen macht und warum Bürgerhaushalte beim Sparen helfen können. Rebecca Piron, meine Fraktionspartnerin, auch in dieser Podcast-Serie wieder mit dabei. Grüß dich erstmal, hallo.
Hallo Christian.
Ja, riesiger Strauß an Fragen. Hast du auch noch welche?
Ja, ich denke, wir müssen auf jeden Fall noch über die Mehrwertsteuergeschichte reden, die jetzt ja schon seit einigen Jahren wie ein Damoklesschwert über den Kommunen hängt. Und dann wäre da noch der Daueraufreger Kreisumlage. Ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, wie die viel zu geringen Mittel, die es da gibt, dann in der kommunalen Ebene noch hin und her gekämpft werden müssen.
Das ist eine Menge zu besprechen, ne? Also lass uns direkt loslegen.
Genau. Ich denke mal, besonders unter den Nägeln brennt das Thema Fördertöpfe. Es gibt ja inzwischen sogar Beratungsfirmen, die darauf komplett spezialisiert sind, den Kommunen dabei zu helfen, diese Fördermittel zu bekommen. Das zeigt, glaube ich, wie riesig der Bedarf da auf der kommunalen Ebene ist, denn diese Beratungsfirmen lassen sich ja doch ziemlich fürstlich bezahlen. Und tatsächlich geht es ja bei den Fördermitteln auch jedes Jahr um viele Milliarden Euro. Und dabei gibt es eine ganze Menge Probleme, auf die wir jetzt ja eingehen werden. Eins davon, die Vergabe läuft ganz oft im Windhundprinzip ab. Das heißt, wer zuerst kommt, malt auch zuerst. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wer kann am schnellsten Anträge stellen? Denn dafür muss ich ja erstmal wissen, es gibt das Förderprogramm. Ich muss wissen, wann sind die Förderrunden. Und dann muss ich super komplizierte Anträge ganz, ganz schnell stellen. Meistens muss man schon Planungsfirmen mit einbeziehen. Und ich denke, da kann man relativ sicher sagen, am Ende gewinnen die größeren Städte mit den größeren Ressourcen. Oder was sagst du?
Ja, definitiv. Also ich habe neulich wieder so ein Beispiel gehört. Über 1000 Seiten Förderantrag für, ich glaube, es ging um 60.000 Euro. Also es ist Wahnsinn, wenn ich alleine rechne, wie viele Mitarbeiter in der Kommune ich da dafür brauche. Und dann ist es ja obendrein auch noch so, dass die reichen Kommunen, sag ich mal, im Zweifel vielleicht schon ein Projekt in der Schublade haben. Da muss man das halt nur noch aufs Förderprogramm anpassen. Das kommt natürlich alles noch dazu. Und dann sehe ich noch ein Problem tatsächlich bei Fördergeldern, diese Stichtagsregelung. Die finde ich ganz, ganz schwierig. Da werden ja erstmal alle Anträge gesammelt, dann wird nach einem Ranking entschieden, wer denn jetzt welche Gelder bekommt. Und naja, was macht man da häufig? Da geht man nach dem angeblich höchsten Nutzen, sprich, wie viele Menschen haben denn eigentlich was davon? Und schon wieder bin ich bei den größeren Städten, die dann im Vorteil sind. Klar, da wohnen mehr Menschen und ehrlich gesagt, am Ende kommt dann doch der Staatssekretär doch auch viel lieber in der Großstadt vorbei, übergibt da symbolisch mit riesigem Strahlen im Gesicht den Förderbescheid, über groß natürlich, obwohl die Summe eigentlich gar nicht so groß ist, aber auf jeden Fall macht das für ihn natürlich eine viel, viel größere Presse in der auflagenstarken Großstadtzeitung und zumindest dem Staatssekretär selbst imponiert das wahrscheinlich mehr als in so einem kleinen Ortsblättchen, oder?
Ja, ehrlich gesagt kann ich mir das auch gut vorstellen, dass das eine größere Rolle spielt, als man sich das manchmal so denkt. Was mich aber fast noch mehr aufregt, ist, wie unübersichtlich dieser ganze Förderdschungel ist. Reden wir ja sehr oft drüber. Wer kennt schon alle Förderprogramme? Es gibt fast gar keine Möglichkeit, sich da einen echten Überblick drüber zu verschaffen. Es gibt Fördermittel von der Europäischen Union, vom Bund, von den Ländern, von den Regierungspräsidien, Landkreisen, von Energieagenturen, allen möglichen Stiftungen und. Ich habe in der Förderdatenbank des Bundes nachgesehen, da gibt es aktuell fast 2600 verschiedene Förderprogramme. Genau. Und die sind zum Teil so spitz aufgesetzt, dass man sich wirklich die Haare raufen kann. Also wenn ich zum Beispiel eine Flutlichtanlage am Sportplatz gefördert haben möchte, muss ich als Kommune erstmal verstehen, dass ich die an einen örtlichen Verein verpachten sollte, weil nur Sportvereine dieses Förderprogramm nutzen können, Kommunen aber nicht. Das nur mal als ein Beispiel, um zu sagen, es ist kompliziert.
In der Tat. Ich mache jetzt mal eine harte These auf. Das bringt mich, wenn ich das immer so höre, alles am Ende zum Schluss. Wir brauchen gar keine Förderprogramme. Oder um es mal provokativ zu sagen, die Förderprogramme führen aus meiner Sicht erst zu so einer Aushöhlung der Selbstverwaltung und auch der Autonomie der Kommunen. Und jetzt kommt der harte Satz, sind eine Gefahr für die Demokratie.
Ja, klingt gut. Ich würde gern mitgehen, aber ich glaube, so 100% kann ich es dann doch nicht. Also ich glaube, wir sind uns ganz einig. Die Kommunen sollten gerade bei Pflichtaufgaben auf keinen Fall von Fördermitteln abhängig sein. Das ganze Fördermittelsystem muss auf jeden Fall schlanker werden. Alles muss einfacher werden. Aber es gibt eben auch sehr unangenehme Aufgaben, die Kommunen auch sehr gerne angehen, die aber eben trotzdem im allgemeinen Interesse liegen. Und aus meiner Sicht können Fördermittel da schon auch wichtiger Impulsgeber sein. Also ich würde jetzt mal das Stichwort Innenentwicklung nennen. Mhm. Klar sind die Neubaugebiete viel interessanter für Kommunen, viel einfacher zu machen. Aber in unser aller Interesse ist es ja, dass wir den Donut-Effekt am Ende vermeiden. Deshalb müsste ich jetzt schon gute Argumente von dir hören, um mich da umstimmen zu lassen.
Okay, also ich gehe einen Schritt zurück. Ich gebe dir völlig recht. Solche Fördergelder sind immer irgendwie Fluch und Segen, ein Stück weit natürlich zugleich. Aber ich mache das mal ein bisschen langfristig in die Geschichte. Langfristig sehe ich einfach wirklich in diesem Programm einen Sargnagel für die Kommunen. Ich meine, du kennst das selber. Die aufgerissene Straße, weil da endlich Gelder für die Sanierung freigegeben wurden. 3 Monate vergehen, Wiederbauarbeiten. Warum? Klar, der Breitmittelförderbescheid ist gekommen. Juhu. Ja, und dann gab es da noch die sanierte Wasserleitung, die über das Förderprogramm jetzt endlich günstig zu realisieren ist. 3-mal aufgebuddelt innerhalb von einem Jahr. Das versteht am Ende einfach kein Bürger. Und das Ergebnis ist, um es mal pauschal zu sagen, da hält man wieder den Politiker für unfähig. Oder um es nicht ganz drastisch zu sagen, das führt massiv auch zu Politikerverdruss.
Ja, ist ehrlich gesagt ein sehr gutes Argument. Auf jeden Fall dagegen, wie Fördermittel aktuell verwendet werden. Ich habe direkt denken müssen an den Irrsinn der Woche von dieser Satire-Sendung Extra 3. Das ist ja im Prinzip jede Woche ein Beispiel dafür, wie merkwürdig in den Kommunen Sachen laufen. Da wird eine Brücke direkt neben der nächsten Brücke gebaut, keiner weiß wieso. Und was eben keiner sieht, ist, dahinter stecken eigentlich Fördermittel, hinter denen die Kommunen hinterherlaufen und die eben nicht auf die Ansprüche vor Ort passen. Ja, das stimmt schon. Und dazu kommt eben auch, dass die Fördermittel am Ende nur eine Teilfinanzierung sind, ne? Also wenn ich über Fördermittel 65% von einer sehr, sehr teuren Maßnahme gefördert kriegen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich als kleine Kommune die 35% zahlen kann. Und bei vielen Förderprogrammen, wie jetzt im Digitalpakt Schule, ist es ja auch so, ich kriege die Technik gefördert, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht noch Leute brauche, die für mich auch warten. Also so eine Technik läuft ja auch nicht von selbst. Am Ende habe ich da eine neue IT-Stelle für in der Verwaltung und bei den Menschen kommt nur an, die Verwaltung wird immer größer.
Naja, wenn ich es mir dann leisten kann, da bin ich wieder bei den Kommunen, die nicht mal das Geld für solche neuen Mitarbeiter haben. Ne? Genau. Und noch vielleicht noch ein anderer Aspekt, diese ganze Bürokratie, die führt für mich einmal zu einer ganz massiven Fremdbestimmung. Bei diesen ganzen Förderprogrammen, da sitzen ja dann immer Dritte mit am Tisch, entscheiden dann über Zweck, Höhe, Zeitraum, Bedingungen und so weiter. Auch da das Ergebnis wieder beim Bürger, die beschäftigen sich eigentlich mit sich selbst, eine langfristige Planung gibt es irgendwie nicht, ganz kurzfristig kommen die Sachen immer irgendwie, ne? So dieses, wir folgen der Spur des Geldes. Und ich kenne das ehrlich gesagt selber auch als Ehrenamtlicher in der Kommunalpolitik, da bist du dann manchmal auch frustriert, wenn die eigenen Vorhaben, die man schon seit langem geplant hat, wo du vielleicht einen Antrag mit durchbekommen hast in der Kommune, die werden dann wieder zurückgestellt, weil die eigenen Ideen nicht umgesetzt werden können, weil genau die Straße jetzt dank der Fördermittel endlich saniert wird. Dafür ist jetzt Geld da, aber mein Antrag zur dringend benötigten Straßenbeleuchtung, da ist dann mal wieder kein Geld dafür da.
Also man muss vielleicht fairerweise dazu sagen, dass die Bundesregierung angekündigt hat, den Fördermitteldschungel drastisch zu reduzieren. Die Ampelregierung will auf Bundesebene die kommunalen Fördermittel entbürokratisieren, sinnvoll bündeln und auch praxistaugliche Fristen einführen. Und auch von den Ländern haben wir zum Teil solche Bekenntnisse schon gehört. In Hessen zum Beispiel hat die Regierung versprochen, dass die Fördermittelverfahren neu gedacht werden und dass die bestehenden Förderprogramme vereinfacht werden und auf ihre Wirksamkeit geprüft. Also das Problem scheint bei Bund und Ländern erkannt worden zu sein. Wenn sie sich jetzt auch noch zu ihren Versprechen bekennen können, wirklich, dann wäre Licht am Ende des Dschungels.
Ja, ich gebe zu, ich habe ja sogar diese Ampelregierung, als sie angetreten ist vor 3 Jahren, tatsächlich ganz stark dafür gelobt, dass sie genau das erstmals aus meiner Sicht überhaupt in den Koalitionsvertrag reingeschrieben haben. Fand ich gut. Okay, jetzt haben Sie ganz viele Begründungen, warum Ukraine-Krieg und das alles irgendwie bisher nicht angegangen wurde. Gebe ich zu, alles in Ordnung, könnte man eine Menge machen, wäre vieles vereinfachbar. Ich glaube aber inzwischen tatsächlich, dass es das Grundproblem nicht löst. Ich glaube, dass es viel einfacher wird, wenn die Kommunen nicht Fördermittel bekommen, sondern mehr Steuermittel. Weil es, wenn ich ehrlich bin, völlig unsinnig ist, wenn Kommunen Fördergelder für Pflichtaufgaben, Schulbau oder entsprechende Digitalisierung beantragen müssen und dann eben Dritte wieder über die Verwendung mitreden dürfen. Es gibt ja genügend Alternativen. Wir diskutieren irgendwie seit Jahren zum Beispiel über einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer. Da darf man nicht vergessen, 98% dieses Geldes landen im Moment bei Bund und Ländern. Allein diese Diskussion ist ja so alt wie die Sorgen der Kommunen selber. Ich frage mich, warum da nichts passiert. Und bin ich wieder ein bisschen böse und habe manchmal den Eindruck, an Sonntagsreden wird das zwar erzählt, dann, wenn es an die Umsetzung geht, aber nicht, weil es politisch nicht gewollt ist. Man müsste dann ja den Kommunen wieder mehr Autonomie geben, sprich selber Macht abgeben.
Ja, ich fürchte, dass du da recht hast und ich bin auch absolut deiner Meinung, dass die Selbstverwaltung deutlich gestärkt würde dadurch. Aber die Umsatzsteuer ist ja ganz generell auch ein gutes Beispiel dafür, wie immer mehr Bürokratie geschaffen wird und auch Bürokratie ist ja ein finanzieller Faktor für die Kommunen. Deshalb mal ganz galant rüber zum Thema Bürokratie. Da würde ich gerne den Oberbürgermeister von Tübingen zitieren. Ich bin jetzt nicht die allergrößte Verfechterin von Boris Palmer, aber im letzten Jahr hatten wir einen Gastbeitrag von ihm in Kommunal und da hat er mal einige Fälle aufgezeigt, wo überbordende Regulierung in den Kommunen dazu führen kann, dass ihre eigenen Bemühungen darum, Geld und Ressourcen zu sparen, komplett kaputt gemacht werden. Zitat, ich habe vor einem Jahr entschieden, die Straßenbeleuchtung in Tübingen von 1 Uhr bis 5 Uhr morgens abzuschalten. 10% des Stromverbrauchs der Stadtverwaltung haben wir damit eingespart, fast 3000 Kilowattstunden jede Nacht. Doch das nur 6 Wochen lang. Im Januar wies mich das Regierungspräsidium an, die ganze Stadt wieder hell zu erleuchten. Denn die nächtliche Dunkelheit widerspreche der Richtlinie zur Anlage von Fußgängerüberwegen aus dem Jahr 2001. Der Kommune sei es verboten, eine Abwägung zwischen den Risiken eines dunklen Zebrastreifens und den Folgen eines Blackouts durch Strommangel vorzunehmen. Schon relativ unfassbar. Und ein weiteres Zitat von ihm. Anfang dieses Jahres haben wir ein neues Feuerwehrhaus eingeweiht. Zwischen den Parkplätzen der Feuerwehrleute und einer stark befahrenen Straße steht eine Lärmschutzwand. Sie war rechtlich zwingend notwendig, um die Wohnhäuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor dem Lärm zu schützen, den anrückende Feuerwehrleute auf dem Parkplatz erzeugen könnten, besonders durch knallende Autotüren. Dass die Anwohner kaum die Chance haben, den Lärm des Parkplatzes wahrzunehmen, weil die mehr als 20.000 Fahrzeuge auf der Straße viel lauter sind, spielt dabei keine Rolle. Die Grenzwerte für Lärm von Parkplätzen gelten absolut, egal wie laut es an der Straße ohnehin schon ist. Ich musste den Kosten für die sinnfreie Lärmschutzwand zustimmen, um den Bau des Feuerwehrhauses nicht zu gefährden.
Oh Mann. Wir sind kein Satire-Podcast, mein Name. Das hat Boris Palmer wirklich so geschrieben.
Ja, und ich fürchte, solche Fälle wird wahrscheinlich jede Kommune in Deutschland kennen. Wer sich für noch mehr Fälle aus Tübingen interessiert, der Gastbeitrag ist bei uns auf kommunal.de immer noch online verfügbar.
Und lieber Boris Palmer, Sie haben noch gute Chancen, Ihr Image bei Kapiron ein bisschen zu verbessern. Also es ist ja. Wahnsinn. Verstehe, okay, gut. Einverstanden. Aber jetzt ganz ehrlich, ja, solche Beispiele gibt es wirklich in jeder Stadt mehr oder weniger. Und deswegen alleine, ich glaube ja, dass der Gesetzgeber das ja ab und an zumindest irgendwie auch mal selber merken muss. Ne? Du hattest eben schon ganz kurz diese EU-Richtlinie zur Mehrwertsteuer für Kommunen angesprochen. Die ist ja jetzt nochmal um 2 Jahre wieder verschoben worden. Also Historie, die soll 23 kommen, dann hat man sie auf 25 verschoben. Jetzt, wie gesagt, ist noch nicht offiziell verschoben worden, aber das Finanzministerium hat angekündigt, das wird jetzt wohl so passieren. Ich gehe davon aus, dass es passieren wird. Nur dadurch, dass es das seit Jahren gibt, ich kenne das aus ganz vielen Kommunen, bei mir aus der eigenen Gemeinde auch, die haben wahnsinnig viel Zeit und auch Arbeit aufgewendet, um mal diese ganzen Einzelfälle, die es da demnächst gibt, eben zu prüfen. Weil ja alles dann hätte neu berechnet werden müssen, im Zweifelsfalle eben, wenn diese Richtlinie nicht doch nochmal verschoben wird, dann ab dem 1.1., dann müssen die einsatzbereit sein. Ich hatte mal ein Beispiel, den Artikel ebenfalls noch online findbar, das habe ich mal genannt, Bürokratieangriff auf Omas Apfelkuchen. Weil ich finde, es ist so schön auch für Otto Normalverbraucher zu verstehen. Weil kennt jeder irgendwie, Schule macht ein Schulfest. So, letzte Abendsblatt vorher alle dazu ein. Schüler, die bald eine Klassenfahrt wieder planen, bieten dann auf dem Fest noch einen Kuchenbazar an. Alles wunderbar. Kann man die Fahrt mitfinanzieren. Oma, Eltern spenden ein Stück Kuchen oder ganze Kuchen. Wird dann das Stück für, sagen wir mal, 1 Euro meinetwegen verkauft. So, alles ist verputzt, alle freuen sich. Und 3 Wochen später kommt das Finanzamt. Und das wird dann den Klassenlehrer auffordern, die Einnahmen aus dem Kuchenverkauf doch bitte ordnungsgemäß zu versteuern. So, die Idee, die dahinter steckt, ist erstmal gar nicht blöd. Oder sage ich zumindest als jemand, der immer sagt, so meine Güte, wir müssen als Kommunen nicht in Wettbewerb zu Privaten stehen, finde ich erstmal vom Grundsatz her gut. Die Begründung heißt nämlich, wir müssen verhindern, dass der Kuchenverkauf eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten des örtlichen Bäckers darstellt. Weil der Bäckermeister im Ort ja möglicherweise Omas Apfelkuchen auch im Angebot hat. Und der müsste ja entsprechend Umsatzsteuer bezahlen. Finde ich sinnig, aber irgendwie übers Ziel hinausgeschossen.
Ja, ist, glaube ich, ein Beispiel von gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Mhm. Und ich würde gerne noch ein Beispiel aus der EU anbringen, und zwar den Paragraph 7c des Energiewirtschaftsgesetzes. Das ist quasi eine Umsetzung einer EU-Bestimmung. Das sieht nämlich vor, dass ab dem kommenden Jahr Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen nicht mehr gleichzeitig Eigentümer von Ladepunkten für Elektromobilität sein dürfen. Und das ist eben ein riesiges Problem für die Stadtwerke, denn von denen sind sehr, sehr viele auch Betreiber von Ladepunkten, weil wir ja Elektromobilität fördern wollten, gesellschaftlich. Die müssen dann nächstes Jahr ihre Ladepunkte stilllegen oder verkaufen oder eben extra eine neue Gesellschaft gründen, speziell für diesen Betrieb. Da sagt der Chef der Energieversorgung selbst, Marc Drewitz, zu, damit schießt uns die Politik mal wieder gesellschaftlich ins Knie. Da hat er, glaube ich, recht mit. Und wie viele andere Energieversorger behilft er sich eben jetzt auch mit einer Tochterfirma, an die die Ladepunkte dann verkauft werden. Das sorgt für mehr Bürokratie, das sorgt wahrscheinlich für höhere Preise an den Ladesäulen, aber es ist EU-konform.
Ja, ja, und dann kommt noch dazu Wettbewerbsverzerrung. Da wird immer gesagt, es gibt so viele öffentliche Unternehmen. Bingo, hier gründen wir dann noch eins. Also es ist eben tatsächlich absurd. Wobei ich fairerweise auch mal eins dazu sagen muss. Ich habe den Eindruck, dass bei diesen ganzen EU-Regeln nicht immer die EU nur die Bösen sind, weil wir in Deutschland irgendwie diese Regeln ganz oft in nationales Recht viel, viel schärfer überführen, als das andere EU-Länder machen. Vielleicht ist das typisch deutsch, dass wir da irgendwie so ein bisschen übergenau sind. Gibt von Manfred Stolpe, Gott hab ihn selig, einen wunderbaren Spruch, den liebe ich. Der hat mal gesagt, in Brüssel wird's erdacht, in Berlin wird's gemacht und in Rom wird drüber gelacht. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht, die EU-Gebäuderichtlinie. Die ist eigentlich gut gedacht, weil die lässt den Ländern erstmal ziemlich viel Spielraum. Da heißt es im Grunde genommen, ich übersimplifiziere mal das so ein bisschen, die Einsparung soll zustande kommen, indem Häuser in jedem Land mit der jeweils dort in dem jeweiligen Land schlechtesten Energieeffizienz saniert werden müssen. Also die unterste Ebene, die besonders schlecht sind, sollen saniert werden müssen. So, diese Richtlinie wird jetzt in nationales Recht umgesetzt und das hören wir gerade aus der Bundesregierung bei dieser Gesetzesinitiative in Deutschland. Wir brauchen unter anderem eine Forderung, wir brauchen neue Vorgaben zu Mindestenergiestandards von Gebäuden. Nur, das muss man wissen, genau diese Mindestenergiestandards sind vorher aus dem EU-Gesetz wieder rausgeschmissen worden, weil daran nämlich die Einigung zu scheitern drohte, weil das dann einfach irgendwie die Spur zu heftig war. In Deutschland wollen wir es jetzt aber ganz offensichtlich wieder machen. Das ist mir manchmal einfach so ein bisschen zu viel, weil das bedeutet natürlich, dass wir einfach viel, viel mehr Kosten an der Stelle haben. Und noch ein Beispiel aus dieser EU-Richtlinie, weil man dann ja dafür, dass man das rausgestrichen hatte, irgendwie einen Kompromiss brauchte, hat man gesagt, na ja, der öffentliche Sektor muss dann natürlich gut mit gutem Beispiel vorangehen, bin ich ja auch dabei. Und das führt jetzt in Deutschland dazu, dass durch diese erhöhten Vorgaben für den öffentlichen Sektor, rechnerisch zumindest, jedes vierte Rathaus und jede vierte Schule saniert werden muss. Sprich, die Kommunen müssen das Tempo bei der Sanierung fast verdreifachen. Wir alle wissen, rund 170 Milliarden Euro Schulden haben wir sowieso in Städten und Gemeinden schon angehäuft. Ich weiß nicht, wie das gehen soll.
Ja, generell glaube ich, hast du recht. Ich habe dazu wahrscheinlich eine sehr unpopuläre Meinung, nämlich, dass es generell jetzt vielleicht gar nicht ganz falsch ist, dass Deutschland EU-Gesetze zum Teil schärfer umsetzt als andere, weil wir ja schon auch mehr Mittel haben als viele andere Länder. Mhm. Das Problem ist dann, glaube ich, dass dieses mehr Mittel haben eben auch bei den Kommunen ankommen muss. Und damit sind wir dann eben wieder beim Grundproblem. Es fehlt das Geld eben bei den Kommunen. Und dazu gibt es aktuell auch wirklich aus sehr vielen Kommunen und auch von den kommunalen Landesverbänden die Forderung, dass die Finanzen eben komplett neu geordnet werden müssen, wie du es ja eben auch schon angesprochen hast. Es muss aufhören, dass den Kommunen Aufgaben von Bund und Ländern übertragen werden, ohne dass dazu eben auch die nötigen Finanzmittel von Bund und Ländern gestellt werden. Einen Brandbrief dazu aus dem Rheingau-Taunus-Kreis hatten wir ja bei Kommunal auch mal näher beleuchtet. Sie nennen bei diesen Aufgaben, die eben nicht auskömmlich finanziert werden, unter anderem das Recht auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen, das ist ja gerade ein Riesenthema in den Kommunen, aber eben auch den schon etwas länger bestehenden Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Ich zitiere da mal Martin Rabanus aus diesem Brief, er ist Kreistagsabgeordneter. Zitat: Problematisch wird es regelmäßig dann, wenn sich die tatsächlichen Kosten anders entwickeln als zu der Zeit der Finanzierungsvereinbarung und die Mehrkosten dann bei der Kommune hängen bleiben, weil Bund und Länder ihre Finanzierungsanteile nicht entsprechend der Kostenentwicklung anheben. Mhm. Die Forderungen aus dem Randbrief lauten eine Neuordnung der Verteilsystematik von Steuergeldern, wie du eben schon gefordert hast, neue Standards nur bei vollständiger Kostenübernahme durch Bund oder Länder und jedes neue Gesetzesvorhaben muss die kommunale Ebene immer mitdenken. Da würde ich sagen, ist das Stichwort eben Subsidiarität. Wenn Bund und Länder Aufgaben abgeben, dann müssen sie das eben auskömmlich finanzieren. Und auskömmlich heißt, da dürfen keine Kosten bei den Kommunen sitzen bleiben.
Ja klar, gut. Da, glaube, da können wir beide mehr oder weniger mitgehen. Einzige Ausnahme, was eben deine Argumentation angeht, wir können uns eben auch mehr leisten. Das haben wir dahingestellt. Ich meine, wir sind im Moment das Land mit dem geringsten Wachstum und mit der mit Abstand übrigens noch vor Frankreich größte Nettozahler an die EU. Also ich finde, irgendwann ist es auch mal gut. Also, aber wie gesagt, zumindest unsere Kommunen, da sind wir uns wahrscheinlich wieder einig, haben es eben nicht dicke. Ne? Aber also, ich bin da mittlerweile skeptisch, ob wir immer alles irgendwie noch zahlen müssen, weil es noch immer was oben drauf.
Ja, ich muss sagen, dieses geringste Wachstum-Argument, man ist halt vorher sehr viel gewachsen.
Ich drehe es mal ein bisschen auf was anderes, weil zugegeben, wir müssen uns auch mal manchmal ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ne? Weil die kommunale Ebene sich da ja manchmal auch so ein bisschen im Weg steht, wenn wir ganz ehrlich sind. Also ich habe bei der Recherche für den Podcast einen uralten Artikel übrigens von dir wiedergefunden, aus dem Jahr 2018 ist der. Ich glaube, der ist noch genauso aktuell wie damals. Der hatte damals die Überschrift, vielleicht erinnerst du dich dann dran, haben die Landkreise zu viel Geld? Mhm. Das ist für unsere K-Plus-Nutzer übrigens noch online verfügbar. Es ging darum, dass damals viele Landkreise ihre Kasse, ja, ich sag mal, so ein bisschen behandelt haben wie eine Sparkasse. Ne? Da wurden Rücklagen in Millionenhöhe gebildet und du hattest damals als Beispiel, deswegen hatte ich mich an diesen Artikel erinnert, einige Landkreise, die direkt neben meinem Landkreis hier liegen, angeführt, nämlich die Uckermark und die Prignitz. Das ist die Ecke, wo ich hier oben wohne. Deswegen kenne ich die ganz gut. Das sind echt richtig strukturschwache Landkreise. Also die Uckermark, ich glaube, fast so groß wie das Saarland. Ich weiß, Saarland-Vergleiche verbieten sich grundsätzlich, aber allein die hatten damals 15 Millionen Euro Rücklage, die Prignitz 22 Millionen Euro. Das ist halt natürlich schon mal eine ganze Menge Geld, das eigentlich aus meiner Sicht in den Städten und Gemeinden gebraucht werden könnte.
Ja, ja, ich erinnere mich an den Artikel. Ich erinnere mich auch, dass viele Kommunen damals gefordert haben, dass es eine Obergrenze geben soll für Landkreisrücklagen. Und wir haben ja auch heute noch jedes Jahr hunderte von Kommunen, die gegen die Höhe ihrer Kreisumlage Einspruch einlegen. Ne? Also ganz aktuell gab es da ein Urteil auch aus Brandenburg, Gemeinde Perlin, die hatten Einspruch eingelegt, weil sie eben auch sagen, ne, wir haben wenig, also müsste es auch okay sein, dass wir weniger geben bei der Kreisumlage. Dabei reden wir aber über die Kreisumlage von 2013, also von vor über 10 Jahren. Jetzt gibt's aber dann endlich auch mal ein Urteil. Und tatsächlich hat die Gemeinde auch recht bekommen. Der Landkreis Nordwestmecklenburg muss der Gemeinde die Kreisumlage zurückzahlen für 2013. Das Gericht hat es dann eben auch damit damit begründet, dass Landkreise die Unterfinanzierung einer Gemeinde bei der Kreisumlage eben berücksichtigen müssen. Und übrigens, das Geld für diese Klage kam von den Bürgerinnen und Bürgern aus Berlin. Also die Gemeinde hatte da offensichtlich großen Rückhalt in der Bevölkerung dafür.
Ganz kurz zum Einwand, ist schon Nordwestmecklenburg, ist schon Mecklenburg-Vorpommern, nicht mehr Brandenburg. Aber
das hätte mir der Name sagen können, das vielleicht. Ich würde noch gerne einen kleinen Schwank erzählen aus vom Forum Kommunal, das wir diesen Juni wieder hatten. Da hatten wir nämlich eine Podiumsdiskussion, wo Uwe Brandl dabei war, Präsident des DSDGB. Und da ging es eben auch genau um dieses Thema Verteilung von Geldern zwischen den Ebenen. Und da war die Frage, machen denn die kommunalen Spitzenverbände überhaupt ausreichend Druck auf den Bund, damit die Kommunen mehr Steuern, also stärker an den Steuern beteiligt werden? Und Herr Brandl musste da ganz offen zugeben, ja, alle Spitzenverbände sind dieser Ansicht und wollen das fordern. Man kann sich aber untereinander nicht mal einig werden, wie diese Steuermittel dann an die Kommunen verteilt werden. Der Deutsche Landkreistag ist der Meinung, die Steuermittel müssen an die Landkreise gehen und die verteilen die dann weiter. Der DSDGB ist da natürlich absolut dagegen, also genau wie du gesagt hast, die kommunale Ebene bremst sich beim Thema Finanzen komplett gegenseitig aus.
Ja, spannend. Aber ich bleibe mal beim Beispiel Perlin und gehe mal auf ein weiteres Thema darauf an. Ich glaube, das zeigt etwas Positives auch, nämlich dass Bürgerbeteiligung, selbst bei so einem sperrigen Thema wie Finanzen, wo viele erstmal sagen, habe ich gar keine Ahnung von, dann trotzdem funktionieren kann. Ne? Und der lange Verfahrensweg, der hat sich ja, auch wenn das absurd klingt, dass man dann irgendwo fürs Jahr 2013 Geld wiederbekommt, hat sich ja trotzdem gelohnt, weil letztendlich dadurch bedingt sicherlich in Mecklenburg-Vorpommern ja zu einer Veränderung im Finanzausgleichsgesetz dann zwischen Land und Kommunen tatsächlich gekommen ist. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass dieses Urteil jetzt viele andere Kommunen wiederum ermuntern wird, eben auch Widerspruch nochmal gegen die Kreisumlage einzulegen. Sprich, da wird schon so das ein oder andere zumindest in Gang kommen. Aber das fiel mir gerade so ein, in dem Fall, ja, Perling ist ein gutes Beispiel, aber auch eine Kreisumlage hat natürlich immer irgendwie zwei Gesichter. Also wir erinnern uns mal, es war im vergangenen Jahr an den Kreis Mansfeld-Südharz, auch so eine sehr strukturschwache Region. Da hatte ja das Gericht die Höhe der Kreisumlage kritisiert. Das führte dann dazu, dass im vergangenen Jahr der Landkreis 157 Millionen Euro mal eben weniger bekam. Die Begründung des Gerichts, die fand ich ganz interessant und die könnte wirklich wegweisend sein. Die haben gesagt, viele Gemeinden würden, wenn man die Höhe dieser Kreisumlage belasst, eben automatisch ein Haushaltsminus machen. Das muss man in meinem Kopf haben. Das heißt, also ich darf nicht irgendwie ins Minus rutschen, dadurch, dass Aufgaben des Kreises tatsächlich erledigt oder über den Kreis erledigt werden. Und auf der anderen Seite, das muss man eben auch sagen, was hat das für einen Landkreis bedeutet? Da habt ihr erstmal jede Menge Ausgaben fürs Jahr 24 gestoppt. Klar, dann wird nach vorne geschoben, Förderverträge und kulturelle Einrichtungen und so weiter. Aber das ist natürlich bei weitem nicht alles. Die haben alle erstmal keine Unterschriften mehr für ihre Förderung bekommen. Der Landkreis selber hat dann gesagt, also wir fürchten, dass die finanzielle Ausstattung einfach überhaupt nicht mehr gewährleistet ist und hat daraufhin finanzielle Nothilfe beim Land beantragt. Auch das kann ich irgendwo nachvollziehen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ich denke, das Wichtige ist dann eben, dass die Finanzen der Kommunen halt individuell angesehen werden, die zu dem Kreis gehören. Ne? Das hat im vergangenen Jahr dann auch das Oberverwaltungsgericht in Rheinland-Pfalz so festgestellt. Die hatten nämlich erstmal die Erhöhung der Kreisumlage im Landkreis Kaiserslautern gekippt und nachträglich dann aber korrigiert. Für viele der zugehörigen Gemeinden wäre es dann eben doch absolut zumutbar, diese Erhöhung zu bezahlen. Es muss also dann wirklich bei jeder Gemeinde individuell geguckt werden.
Ja. Anhören, überhaupt erst einmal, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also auch das merke ich, dass ganz viele Gemeinden das überhaupt nicht machen. Wenn der Landkreis mitteilt, das und das wird im nächsten Jahr unsere Kreisumlage sein, so hat es der Kreistag beschlossen, dann muss es ja mindestens erstmal eine Anhörung geben. Und ich kenne das bei mir an beteiligten Gemeinden, dass ganz, ganz wenige davon überhaupt nur eine Stellungnahme abgeben. Nach dem Motto, wir sind ja sowieso irgendwie gefangen, wir müssen es ja am Ende bezahlen. Und das ist natürlich das Gegenteil letztendlich auch von Einbindung. Ne? Das ist so das, was ich mir in der kommunalen Familie einfach viel mehr auch wünsche, dass da einfach mehr miteinander gesprochen wird. Aber vielleicht noch ein letzter Aspekt für heute, wenn ich so ein bisschen auf die Uhr schaue, wir sind schon bei einer halben Stunde, das ist eben das Thema Einbindung auch der Bürger. Auch da nochmal Perli, ne? Das zeigt ja wunderbar, wie es eben geht, wie man auch Bürgerbeteiligung tatsächlich machen kann, auch bei finanziellen Themen eben. Und ich meine, das ist am Ende das Geld der Bürger, dass die Bürger von ihrem Einkommen bezahlen müssen. Insofern finde ich das nur völlig logisch, dass gerade bei solchen Themen auch das Thema Bürgerbeteiligung viel, viel stärker noch in den Vordergrund gerückt wird.
Ja, da hatten wir auch eine sehr spannende Studie, deren Macherinnen in kommunalen Gastbeitrag dazu geschrieben haben. Da ging es eben um Bürgerhaushalte in ganz Deutschland. Klar, das sind meistens sehr, sehr kleine Haushalte, nur ein absoluter Bruchteil vom tatsächlichen Haushalt der Kommune. Und das ist eben auch, was Kritiker oft sagen, dass sie deshalb verzichtbar sind. Aber da kam die Studie eben zu einem ganz anderen Ergebnis. Klar, Auswirkungen auf die gesamte finanzielle Lage haben die erstmal nicht, aber sie zeigen eben, also die beiden Wissenschaftlerinnen, dass Bürgerhaushalte vor allem da eingesetzt werden, wo die kommunalen Finanzen nicht gut sind gerade. Und genau da bekommt die Kommune dann eben auch mehr Verständnis von der Bevölkerung, wenn es diese Bürgerhaushalte gibt und die Bürger eben auch die Möglichkeit haben, einen Einblick zu bekommen, wie werden solche Haushalte eigentlich verwaltet. Mhm. Da gibt es ein Zitat, das ich ganz schön fand in dem Gastbeitrag. Und zwar, die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass Bürgerhaushalte offenbar als Werkzeug verwendet werden, um das Verständnis für notwendige Kürzungsentscheidungen zu erhöhen und Legitimität für Sparmaßnahmen zu erreichen. Denn mit Bürgerhaushalten lassen sich die Transparenz bezüglich der Finanzsituation der Gemeinde erhöhen, auch wenn ihr tatsächlicher Einfluss auf die finanzielle Lage gering ist. Mit der Zeit kann diese bessere Aufklärung über die kommunale Finanzsituation zu einer besser gebildeten Bevölkerung im Bereich der öffentlichen Finanzen führen. Für Stadt- und Gemeinderat ist es so leichter, im direkten Gespräch mit den Gemeindemitgliedern die fiskalische Situation und etwaige Einsparnotwendigkeiten zu vermitteln. Mhm. Wer den Beitrag ganz lesen möchte, falls Sie ein K-Plus-Abo haben, können Sie es unter der Überschrift Bürgerhaushalt hilft sparen lesen.
Ja, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr spannend, was die beiden Wissenschaftlerinnen da sich genauer angesehen haben. Apropos Bürgerhaushalte, einen Tipp hätte ich auch noch. Ich bin ja immer großer Fan davon, dass Bürger ja nicht nur Wünsche oder Maßnahmen benennen dürfen, die dann über den Bürgerhaushalt finanziert werden. Das ist immer so ein bisschen was für mich so von Almosen, so am Katzentisch, da immer noch 50.000 Euro irgendwie für die Bürger raus und die 25 Millionen, die beschließen wir selber. Finde ich ehrlich gesagt, das ist nicht Einwegkommunikation. Ich bin großer Fan davon, würde wünschen, dass viel mehr Bürgerhaushalte ihre Bürger auch aktiv einbinden, wenn es um Einsparvorschläge geht. Da kann man dann so hingehen, dass jeder Euro, der dahinter über den Beschluss natürlich des Gemeinderates, die müssen dann immer den letzten Punkt natürlich haben, dass dieses eingesparte Geld dann im nächsten Jahr beispielsweise zusätzlich im Bürgerhaushalt wieder zur Verfügung steht. Man hat schließlich Geld eingespart und das kann ja dann im Sinne der Bürger auch wieder ausgegeben werden. Finde ich ganz spannend, die Idee. Ich kenne bisher keine Kommune, die das zumindest so durchgezogen hat. Falls jemand eine kennt, bitte mal nennen, würde mich echt interessieren, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass da so ein Ansporn gibt, sich überhaupt auch mal mit der Finanzsituation einer Kommune zu beschäftigen. Und ich glaube, dass so ein Gemeinderat, ich will mich da selber gar nicht ausnehmen, manchmal vielleicht auch so ein bisschen blind geworden ist, weil man zieht seit Jahren irgendwie etwas durch, hinterfragt es gar nicht mehr. Und wenn jetzt jemand Neues, sag ich mal, mit dem Auge von draußen draufschaut, dann einfach mal sagt, Mensch, was ist das eigentlich für ein Posten, braucht ihr den wirklich noch? Insofern, glaube ich, kann da Bürgerbeteiligung am Ende auch beim Sparen ganz schön helfen.
Finde ich auf jeden Fall einen sehr spannenden Vorschlag. Bin ich auch gespannt, ob sich jemand meldet, der so ein Beispiel kennt. Das sollten wir generell auf jeden Fall vertiefen, denke ich. Jetzt hast du ja schon darauf hingewiesen, die Uhr. Aber wir sind ja erst im ersten Teil. In 4 Wochen kommt schon der zweite Teil von diesem Thema Finanzen, Kommunen am Tropf von Bund und Ländern. Dann wieder mit einem sachkundigen Einwohner oder einer sachkundigen Einwohnerin. Wir haben jetzt noch niemanden eingeladen, aber ich hätte da jemanden gefunden, von dem folgendes Zitat stammt. Die Politik des Bänderdurchschneidens ist gescheitert. Kommunen brauchen echte Gestaltungsspielräume. Eine gute Fördermittelpolitik könnte das leisten. Was sagst du?
Ja, den Mann oder die Frau möchte ich unbedingt haben. Mit der müssen wir reden. Definitiv. Den brauchen wir ja als Sachkunde. Also, ich bin mir sicher, auch die nächste Folge ist wieder was für Sie. Unsere Podcasts, die erscheinen immer am letzten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt. Also egal, ob was gibt's da alles? Spotify, Apple Music, Deezer. Klar, unsere Homepage gibt's natürlich auch. Also egal wie, die nächste Folge ab Mittwoch, dem 28. August.
Und das ist ja generell auch ein sehr wichtiger Tag, denn an dem startet ja auch in Oldenburg die erste Messe Kommunal. Wir haben 120 Aussteller aus 39 Branchen vor Ort. Wir erwarten über 2000 Besucherinnen und Besucher. Und bei dir ist ja auch noch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser und steht Rede und Antwort, richtig?
Ja, stimmt. Wobei gar nicht mal so nur mir. Ich möchte nämlich ganz gerne die Fragen unserer Leser da weitergeben. Das machen wir dieses Mal über unseren WhatsApp-Kanal, den weiß ich nicht, ob Sie den schon abonniert haben. Läuft schon ziemlich gut. Wir verlinken ihn gleich mal in den Shownotes. Da sammeln wir jedenfalls die Fragen unserer Leser. Einfach dort mal draufschauen. Da sind die Adressen und so weiter, wo Sie Ihre Fragen an Nancy Faeser dann entsprechend einreichen können. Aber ich würde sagen, jetzt Blick auf die Uhr. Für den Augenblick war es das. Bis zur nächsten Folge. Erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wie immer, ne, bleiben Sie hören.
Genau. Tschüss.
Ciao. Spannende neue Einblicke. Das war Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Jetzt monatlich überall, wo es Podcasts gibt.